Teure Brüder und Schwestern, liebe Gäste und Freunde, Friede sei mit euch, Friede mit allen, die den Herrn Jesus Christus lieb haben und auf seine Erscheinung warten. Wir haben ja vorhin gemeinsam gesungen, das hat mich so erfreut, aus dem Liede 161, und da heißt es im 4. Vers: Seid getreu, ruft unser Jesus, denn ich komme bald. Nimm uns, Herr, dir ganz zu eigen, sag es jung und alt. Und dann kommt der Chorvers: Gott mit uns. Welch eine Gnade, wir dürfen uns wieder versammeln zu einer Evangelisation, wenn es auch nur eine Kurzevangelisation ist. Dennoch dürfen wir uns freuen, weil bei jeder Evangelisation ist es ungefähr so, wie wenn Gott einen Gnadenzug einfahren lässt in die Gemeinde. Und dann heißt es für jeden: Steig ein. Steig ein, es ist noch Gnadenzeit, denn es gibt auch ein ewiges zu spät. Darum ist es so wichtig, dass wir es nicht versäumen, in den Zug einzusteigen, der uns hinüberführt in die ewige Herrlichkeit. Zum anderen ist es so, eine Evangelisation, die nimmt uns mit hinein, wie wenn wir einen hell erleuchteten Saal betreten. Und wenn wir in solch einem neuen, hell erleuchteten Saal sind, dann sehen wir sofort die Flecken und die Runzeln in unserem Leben, auch in unserem Gesicht und auch in unserer Kleidung. Und da will Gott uns reinigen und heiligen und will uns weiterführen auf dem Weg des Lebens. Und bei jeder Evangelisation ist es ja so, dass Gott zu uns spricht. Nach Sprüche 23, Vers 26: Gib mir, mein Sohn, gib mir, meine Tochter, dein Herz. Ich weiß nicht, ob wir alle schon Jesus geweihte Leute sind, ob wir schon bewusst unser Leben in die Nachfolge Jesu gestellt haben oder ob wir vielleicht noch zögern oder vielleicht auch nur halbe Sache gemacht haben. Bei einer Evangelisation gilt es immer: Gib mir, mein Sohn, dein Herz, gib mir, meine Tochter, dein Herz, damit Gott es reinigt und damit er es heiligt. Dann stehen wir unter der Verheißung nach Matthäus 5, Vers 8: Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir haben ja am ersten Abend das Thema: Mit Jesus Christus eine herrliche Zukunft. Wie froh und dankbar dürfen wir sein. Wir leben nicht dahin wie die Welt. Und sie hat keine Hoffnung. Wir aber sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und darum können wir es hineinposaunen in die Welt: Mit Jesus Christus haben wir eine herrliche Zukunft. Und ich lese uns dazu zuerst ein Wort aus dem Epheserbrief, Epheser 1, 20 und 21. Und hier heißt es: Epheser 1, 20 und 21. Welche er, Gott, gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und jetzt kommt's: Über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Der Herr Jesus hat das Sagen. Ob in der Völkerwelt, ob im Leben eines einzelnen Menschen oder was auch geschieht, er spricht in allen Dingen das letzte Wort. Über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht und Herrschaft, über alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und noch ein Wort aus der Offenbarung 19, Vers 16. Dort kommt der Herr Jesus sichtbar wieder. Und hier wird uns im 16. Vers berichtet, Offenbarung 19, 16: Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte. Also, ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Und aus dem Hebräerbrief wissen wir, dort wird uns noch berichtet, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Schon allein aus diesen Schriftstellen können wir erfahren und entnehmen, dass Jesus Christus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und er wird einst auch der Richter sein, wenn der große Tag erscheint. Und darum brauchen wir einen festen Halt für unser Leben, damit wir in Jesus Christus geborgen sind. Und diesen Halt kann nur er uns geben. Der Mensch braucht besonders einen Halt für die Ewigkeit. Und wenn man keine Zukunft hat, nichts weiß von der Ewigkeit, dann lebt man dahin, man taumelt dahin, man weiß nicht, wann dann das letzte Stündlein kommt und dann geht der Weg ins ewige Verderben. Darum braucht der Mensch einen Halt und er braucht ein Ziel für sein Leben. Ich habe heute Büblingen angesteuert. Wir wohnen ja in der Nähe von Ulm. Und man muss vieles beachten, bis man dann in der Kopernikusstraße hier landet. Man muss so manches Stoppschild beachten, so manche grüne Ampel, so manche gelbe Ampel, so manche rote Ampel. Und besonders ein Stoppschild kann gefährlich sein, wenn man das Stoppschild überfährt. Das kann uns das Leben kosten. Und so müssen wir auch in unserem Leben bestimmte Punkte beachten, so wie es im heiligen Gotteswort geschrieben steht. Und wenn wir dies nicht beachten, kann sein, es bringt uns den Tod und das ewige Verderben. Darum brauchen wir für das ewige Ziel gewisse Richtlinien, dass wir sie einhalten, dann kommen wir mit Sicherheit auch ans Ziel. Wenn wir aber bestimmte Weisungen unseres Gottes und Gebote nicht beachten, dann kann es sein, es geht alles schief in unserem Leben. Dazu braucht der Mensch auch eine Gerechtigkeit, um dem ewigen Gericht zu entrinnen. Gott wird von jedem Menschen die Gerechtigkeit verlangen. Der Römerbrief spricht davon, der Galaterbrief spricht davon, eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ohne diese Gerechtigkeit können wir nie eingehen durchs Tor der Herrlichkeit. Wir müssen die Gerechtigkeit vorweisen, die wir an jenem Tage brauchen. Und diese Gerechtigkeit gibt es nur in seinem Sohn Jesus Christus. Da lesen wir 1. Korinther 1, Vers 30. Er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und wer diese Gerechtigkeit nicht mitbringt, findet keinen Eingang in das Reich Gottes. Darum ist es so entscheidend wichtig, dass ich ganze Sache mache mit dem Herrn Jesus. Damit ich dieses Ziel, die ewige Heimat, nicht aus dem Auge verliere. Wir brauchen diesen festen Halt für die Zukunft. Denn wir haben diese herrliche Zukunft. Sie ist uns im Worte Gottes verheißen und Gott steht zu seinem Wort und er wird es auch ganz gewiss erfüllen. Darum sollten wir nie das Ziel aus dem Auge lassen. Das Ziel war für mich heute Böblingen. Ganz gleich, ob ich jetzt auf der Bundesstraße gefahren bin. Ich habe noch den Umweg gemacht über Stuttgart, habe dort noch einen Besuch gemacht. Und aber immer Böblingen, das war mein Ziel. Und Gott gibt Gnade und wir erreichen mit seiner Hilfe auch das Ziel. Und genauso ist es auch mit dem ewigen, herrlichen Ziel. Wenn wir doch nie das Ziel aus dem Auge verlieren, dann werden wir eines Tages das Ziel erreichen. Und das kann sehr schnell gehen. Es ist nur ein Schritt zur Ewigkeit. In Lukas 16 wissen wir, der arme Lazarus starb. Der Leib wird kalt, die Seele zieht aus und schon war er im Paradies. So schnell geht das. Und vom reichen Mann heißt es, er starb auch und schlug schon die Augen auf in der Hölle. Schlimm, wenn man in Jesus Christus keine Zukunft hat. Und der reiche Mann, Lukas 16, er hatte keine Zukunft, weil er die Richtlinien in der Heiligen Schrift nicht beachtet hat. In der Hölle spricht er von Buße, in der Hölle spricht er vom Vater Abraham, also er wusste auch etwas von dem Glauben, aber er ging am Ziel vorbei. Er wurde erst nüchtern, als ihm die höllischen Flammen ins Gesicht geschlagen haben. Und so ist es auch in unseren Tagen. Es gibt Menschen, die dringen noch durch, oder denen wird in besonderer Weise die Schächersgnade noch zuteil. Aber es gibt andere, die werden erst nüchtern, wenn ihnen die höllischen Flammen ins Gesicht schlagen. Wohl dem, der jetzt aufwacht, jetzt in der Endzeit, damit er einen klaren Blick bekommt für das ewige herrliche Ziel. Ich denke gerade an eine liebe Frau. Sie war in der Gemeinde wie ein Vorbild. Und keiner hätte gedacht, dass es in ihrem Leben irgendwie nicht stimmt. Man vermutete in ihr eine echte, treue Schwester. Und sie ließ sich auch als Schwester ansprechen. Und eines Tages kommt sie ins Krankenhaus. Und sie merkt von Tag zu Tag, es geht mehr und mehr bergab. Und sie merkt, ich werde das Krankenhaus lebend nicht mehr verlassen. Und jetzt kam sie in innere Not. Sie hat schnell den Ältesten gerufen. Es war ihr sehr eilig, weil sie wusste nicht, wann sie abscheidet. Der Älteste kam eilend und dann hat sie zu ihm gesagt, sie kannte ihn ja persönlich, hat ihn persönlich angesprochen und sagte zu ihm, du, ich bin jetzt 40 Jahre Mitglied in deiner Gemeinde. Aber ich habe nie eine klare Bekehrung erlebt. Ich bin nicht wiedergeboren, ich habe keine Heilsgewissheit. Stellt euch vor, 40 Jahre die eigene Seele betrogen und man ließ sich noch als Schwester ansprechen. So kann sich der Mensch täuschen. Und gerade bei einer Evangelisation sollten wir den Scheinwerfer Gottes auf uns wirken lassen, damit wir erkennen, habe ich dieses ewige Ziel vor Augen? Habe ich Heilsgewissheit? Habe ich die Gewissheit, ich werde einmal im Himmel sein? Oder täusche ich meine Seele? Dann haben wir noch etwas Schlimmeres erlebt. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Da war ein Organist, der hat in der Gemeinde die Orgel gespielt. Hat Erweckungslieder gespielt und Weihnachtslieder und war bei Evangelisationen anwesend und alles hat er so mitgemacht. Und eines Tages starb seine Frau. Und er hat so eine merkwürdige Todesanzeige aufgegeben. Und die Brüder haben ihn zur Rede gestellt, sag mal, in deiner Todesanzeige, da ist ja gar keine lebendige Hoffnung drin. Da ist keine Auferstehungshoffnung drin. Da ist ja alles so leer und so kalt. Sage an, was stimmt hier nicht? Und dann musste er ja Farbe bekennen. Und dann sagte er, Brüder, ich spiele schon über 60 Jahre die Orgel, aber an das alles glaube ich nicht. So kann man fromm alles mitmachen, mit einem frommen Kleid und das Herz ist weit entfernt. Also jeder sollte heute Abend, schon beim ersten Abend der Evangelisation, ganz klar wissen, habe ich Heilsgewissheit? Bin ich ein Gotteskind? Bin ich ein Bruder? Bin ich eine Schwester? Das sollte jeder ganz gewiss wissen. Ihr könnt mich heute Abend alle fragen, sag mal, wo bist du denn? Da kann ich mit großer Sicherheit sagen, ich bin in Böblingen. Wenn ich aber dich frage, bist du ein Gotteskind? Was gibst du mir zur Antwort? Kannst du mit gleicher Sicherheit sagen, mit gleicher Freudigkeit, mit gleicher Gewissheit, durch die Gnade Gottes, ich darf ein Gotteskind sein. Oder kannst sagen mit dem Liederdichter, so wahr die Sonne am Himmel pranget, hab ich Sünder Vergebung erlanget. Kannst du das sagen? Wenn nicht, dann komm nach vorne beim Zuruf. Täusche dich nicht, Gott nimmt's ganz genau. Wir reden oft vom neuen Jerusalem. Wir reden von der Heimat droben im Licht. Das Thema kommt ja noch morgen. Es wird aber weitgehend verschwiegen oder weitgehend wird es gar nicht zur Kenntnis genommen. Da gibt's nur eine bestimmte Gruppe, die hinein darf in den Himmel. Da gibt's nur eine bestimmte Kategorie, die einziehen darf ins neue Jerusalem. Wenn man da zum Beispiel Offenbarung 21 liest, da ist die Rede von diesen 12 Perlen, von den Perlentoren, von der Herrlichkeit, von dem durchscheinenden Gold, das Herz schlägt immer höher. Da möchte man mit dem Liederrichter sagen, mein Gott, wäre ich doch schon dort. Und jetzt kommt der letzte Vers, da könnt ihr hineinschauen. Offenbarung 21, Vers 27. Und plötzlich kommt die klare Entscheidung. Und es wird nicht hineingehen. Irgendetwas Gemeines. Das heißt, wir können keine einzige Sünde mitnehmen. Und jetzt kommt noch eine Bedingung. Nur die dürfen hineingehen, die im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben stehen. Da ist alles gesagt, wer hinein darf und wer einmal draußen bleiben wird. Und da erhebt sich bei uns die Frage, hast du die Gewissheit, dass dein Name im Buche des Lebens steht? In unserem Liederbuch singen wir, Herr, nur um eines ich flehe, dass mein Name im Buche des Lebens dort steht. Nicht umsonst singt das der Liederdichter. Hier brauchen wir Gewissheit. Steht dein Name im Buche des Lebens? Ganz entscheidend wichtig. Oder man redet ja in unserer Zeit auch viel vom jüngsten Gericht. Und der Bericht ist sehr kurz vom jüngsten Gericht. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Und dort heißt es, und der Tod gibt die Toten her, das Meer gibt die Toten her. Von überall her, von allen Jahrhunderten, Jahrtausenden, überall her kommen die Menschen. Und was sagt die Schrift? Und Bücher werden aufgetan. Und jetzt wird sogar jeder Einzelne kommt an die Reihe. Und dort heißt es, und ein jeglicher ward gerichtet nach der Schrift in den Büchern. Das heißt, von deinem und meinem Leben ist alles aufnotiert, alles aufgeschrieben. Gott nimmt es so genau, er ist sogar ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. So genau nimmt es Gott. Und wir können ihm nicht ausweichen. Und was meint ihr, der letzte Satz entscheidet, wo Milliarden Menschen die Ewigkeit zubringen werden. Da könnt ihr nachlesen, Offenbarung 20, Vers 15, da heißt es am Schluss, im Blick auf alle Milliarden Menschen, alle, die da erscheinen vor dem großen weißen Thron, von allen heißt es, und wer nicht geschrieben gefunden ward im Buch des Lebens, ward geworfen in die Gehennahölle. Alles gesagt, ein kleiner Satz entscheidet über Milliarden von Menschen. Darum, teure Seele, ich möchte dir raten heute Abend, schon beim ersten Abend, gehe nicht die Treppe hinunter ohne Heilsgewissheit. Verlasse nicht den Raum ohne Heiland im Herzen. Es ist so schön, wenn wir manchmal den Kindern sagen oder auch wenn jemand zum Glauben kommt, dass wir so ermutigend sagen, bleibe bei Jesus. Oder halte dich an Jesus. Das ist zwar gut gemeint, aber das reicht nicht aus. Nach der Heiligen Schrift reicht das nicht aus. sondern es geht um das kleine Wörtlein in, dass wir in Christus sind, organisch eins mit ihm verbunden. Nicht nur bei Christus, an Christus, nicht nur Tuchfühlung. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Ich kann nicht sagen, ist jemand bei Christus, wenn ich neben ihm bin. Dann bin ich keine neue Kreatur, sondern ist jemand in Christus, das heißt organisch eins mit dem Heiland, dann bin ich eine neue Kreatur. Und darum ist es so wichtig. Und ich denke, in Johannes 15 steht es 13 Mal, dieses kleine Wörtlein in. Wenn ihr in mir bleibet und ich in euch, und Paulus sagt, Kolosser 1, 27, Christus in uns, der da ist die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Da liegt das Geheimnis. Christus in uns. Oder ich denke an Galater 2, 20, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und der sich für mich dahingegeben hat. Das ist das Geheimnis. Und darum müssen wir klar sehen, jetzt für die Endzeit, ein Christentum ohne Christus im Herzen geht ins Verderben. Christus in uns, das ist das A und das O für unser Leben, für unsere Gemeinde und für alle, die den Himmel erreichen wollen. Christus in uns. Schon in meiner Jugendzeit sagten die Evangelisten, wenn der Glaube noch im Kopf sitzt, dann sitzt er 40 Zentimeter zu hoch. Wir müssen durchdringen zu einem Herzensglauben, dass ich in tiefer Gewissheit stehen darf. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Kannst du das sagen, teurer Zuhörer, ob jung oder alt? Kannst du sagen, Jesus ist mein Heiland? Er wohnt in mir. Sonst täuschen wir uns. Man kann ein frommes Gewand anziehen, kann fromm tun wie ein Bruder, wie eine Schwester, wie wir es gehört haben, man kann das 40 Jahre lang tun, jeden Sonntag. Vielleicht hat sie sicher auch noch mitgebetet, aber innerlich keine Gewissheit. Keine Gewissheit, kein ewiges Leben. Und darum sollten wir uns bei einer Evangelisation prüfen im Lichte Gottes. Bin ich echt und recht bekehrt? Ich sage es manchmal bei den Evangelisationen, wir sollten drei Zeugen bei uns haben. Drei Zeugen, die mir jeden Tag bestätigen, ich bin auf dem richtigen Weg. Drei Zeugen, die mir jeden Tag und jede Stunde sagen, ich habe das Ziel vor Augen. Und diese drei Zeugen will ich mal nennen. Ihr könnt das nachprüfen. Johannes 14, Vers 23. Dort sagt der Herr Jesus, im Blick auf den Vater, wir werden zu ihm kommen und werden Wohnung bei ihm machen. Und wenn der dreimal heilige, dreieinige Gott in dir Wohnung gemacht hat, dann kannst du sagen, ich habe diesen lebendigen Zeugen in meinem Herzen. Jesus lebt in mir. Gott hat sich geoffenbart durch seinen Sohn in meinem Herzen. Und dann der zweite Zeuge, das sage ich immer wieder, der zweite Zeuge, das ist für mich wie ein Dokument vom Himmel her. Denn der Mensch betrügt sich oft selber, der Mensch täuscht sich selber und wir brauchen von oben her die Gewissheit. Und die Gewissheit, wir sollten uns die Stelle merken, das ist Römer 8, 16. Und Römer 8, 16 sagt uns, also von Gott her gesehen, sein Geist, der Geist geht ja aus, der Heilige Geist, vom Vater und dem Sohn. Und das sagt Paulus in Römer 8, 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, das ist wie ein Dokument vom Himmel her. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, ich darf ein Bruder sein, eine Schwester sein, ein Gotteskind. Ist das nicht wunderbar? Und ich sage es auch immer wieder mit Freuden, ich freue mich jeden Morgen, tiefgehende Freude, ich darf ein Bruder sein. Und ich habe deshalb so viel Freude. Ich kann mir nichts darauf einbilden. Meine guten Werke zählen nicht. Verdient habe ich es auch nicht. Aber ich durfte dieses Geschenk annehmen. Ich darf ein Bruder sein. Dazu das Dokument vom Himmel her. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass ich ein Gotteskind bin. Aber diesen Zeugen brauchst du in deinem Herzen. Dass ich sagen kann, ich bin jetzt im Bethaus, ich bin jetzt ein Bruder, ich bin eine Schwester, aus der Gnade Gottes heraus, er gab mir die Gewissheit nach Römer 8,16. Oder man denke an die Aussage von Paulus, Römer 8,38, wo er triumphierend sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Gewissheit. Nicht so ungefähr, ja, ich denke, ich meine, so sagen manche Leute, manche sagen zu mir, ja, ich habe fromme Eltern gehabt, die haben für mich gebetet. Wieder andere sagen, ja, ich bin ja als Kind schon getauft, dann konfirmiert und noch christlich getraut. Und der Herr Pfarrer war so fromm. Und wenn man dann aber fragt, ja, aber haben Sie Heilsgewissheit? Sind Sie ein Gotteskind? Ja, ich denke, ich meine, ich vermute. Und da sieht man, das ganze Fundament wackelt. So kommt man nicht in den Himmel. Sondern mit Paulus sollte man sagen können, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Oder Johannes sagt, wir wissen, wir sind vom Tode zum Leben gekommen, denn wir lieben die Brüder. Oder man denkt an das, an die Auferstehung, wo Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 1, sagt er gleich zweimal, wir wissen, nicht ungefähr, wir wissen, so unser irdisch Haus, diese Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Das ist selige Gewissheit. Aber die braucht jeder von uns. Der dritte Zeuge, den wir im Herzen tragen sollten, ist Galater 4, Vers 6 und 7. Und da kann man nur staunen und anbeten. Und in Galater 4, Vers 6, dort heißt es, weil Gott ausgegossen hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Also schon vollendet. Nicht er wird ihn ausgießen. Sondern hier spricht Paulus von der Vollendung. Er hat uns den Geist der Kindschaft gegeben. Und der Geist in uns ruft, Abba, lieber Vater, da liegt Geheimnis. Und in Wahrheit können nur Kinder zu ihrem Papa, zu ihrer Mutti Papa sagen, also Vater oder Mutter. Nur Kinder. Und im geistlichen Leben ist das genauso. Nur echt und recht wiedergeborene Gotteskinder können zu dem lebendigen Gott Vater sagen. Wenn das ein Namenchrist tut, und Vater sagt, oder ein Scheinchrist, dann ist das nur ein Lippenbekenntnis. Aber von Herzen kann nur ein wiedergeborenes Gotteskind zu dem lebendigen Gott Vater sagen. Weil der Geist Gottes ruft ja in uns, aber lieber Vater, nicht der Weltgeist, nicht der eigene Geist. Und das ist das entscheidend Wichtige. Sein Geist ruft in uns, aber lieber Vater. Und darum brauchen wir hier diese Gewissheit. Und darum, im Blick auf unseren Heiland, haben wir diese wunderbare, herrliche Zukunft, wenn diese drei Zeugen in dir wohnen. Und wenn du merkst, da fehlt noch etwas oder alles, komm nachher nach vorne beim Zuruf. Weil bei einer Evangelisation soll sich niemand selber betrügen. Ihr alle wisst, dass immer wieder, auch heute habe ich es im Radio gehört, bei der Herfahrt, immer wieder steht jemand unter Verdacht, er hat irgendwie unterschlagen, er hat betrogen Und von den Kleinen ist kaum die Rede. Nur wenn's da oben um Millionen geht oder Milliarden geht. Da geht's um Steuergelder, die werden unterschlagen. Da geht's um andere Gelder, da geht's um hohe Summen. Millionen, Milliarden. Aber wir dürfen als kleine Leute auch nicht vergessen, wir können noch schlimmeren Betrug vollziehen als die Politiker oder die Wirtschaftler, wenn wir die eigene Seele betrügen. Wer die eigene Seele betrügt, ist schlimmer als ein Milliardenbetrug. Weil der Heiland sagt, eine Seele ist mehr wert wie die ganze Welt. Und wenn du deine Bekehrung vor dir herschiebst und denkst, das hat noch Zeit, dann gehst du auf dem Weg des Betruges. Du betrügst deine eigene Seele. Und wenn der Tod plötzlich nach dir greift, dann kann es sein, für ewig zu spät. Dann schreit man in der Hölle, ach hätte ich doch, ach hätte ich doch. Dann ist das zu spät. Ich meine es gut mit dir. Ich möchte, dass wir alle, die wir heute Abend hier sind, dass wir uns wiedersehen vor Gottes Thron. Gehe nicht hinaus ohne Heiland im Herzen. Ich rate es dir. Sicher, niemand wird gezwungen. Niemand wird in den Himmel hineingeschoben. Aber in die Hölle wird man hineingestoßen. Das ist der Unterschied. Ich möchte euch alle mitnehmen in den Himmel. Aber da braucht jeder die Gewissheit. Oder wir sagen es manchmal im Blick auf den Reisepass. Dieser Tage war zu lesen, jetzt kommt ein neuer Reisepass für Europa oder auf jeden Fall für Deutschland. Ein Reisepass mit einem Chip. Und auf dem Chip, da ist alles eingetragen, sogar die Gemaße des Gesichtes und die Abbildung des Gesichtes. So wird der neue Reisepass aussehen. Für mich ist das wie eine Predigt. Wir haben ja das herrliche Ziel vor Augen. Wir brauchen einen himmlischen Reisepass. Vielleicht habe ich es hier schon mal gesagt, dann soll es umso mehr im Herzen sitzen. Wir brauchen den himmlischen Reisepass. Und da steht auf der ersten Seite Bekehrung. Auf der zweiten Seite steht Bewährung. Im Reiche Gottes geht alles durch Bewährung hindurch. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Also Bekehrung, zweite Seite Bewährung. Auf der dritten Seite steht Wiedergeburt. Und auf der letzten Seite steht Heiligung. Weil ohne Heiligung wird niemand den Herrn Jesus sehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den himmlischen Reisepass jetzt schon in unserem Herzen tragen. Für alle Unbekehrten, für alle Fernstehenden steht das göttliche Muss über der ganzen Welt. Das göttliche Muss, wer keinen Heiland hat. Johannes 3,7 könnt ihr es nachlesen. Das göttliche Muss kommt aus dem Munde des Sohnes Gottes. Und dort sagt der Heiland, ihr müsset, nicht ihr sollt oder ihr dürft, ihr müsset von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ja, denkt mancher, ich besorge mir das Fernsehen oder das Fernglas, dann werde ich vielleicht das Reich Gottes sehen. Nein, es ist nicht möglich, das Reich Gottes auch nur zu sehen. Und wenn wir uns das größte Fernrohr besorgen, du wirst das Reich Gottes nicht sehen ohne Wiedergeburt. Das ist so wichtig und darum sagen wir, einmal geboren als Kind, einmal geboren für ewig verloren. Zweimal geboren, für den Himmel erkoren. Jeder Mensch braucht die zweite geistliche Geburt. Ihr müsstet, sagt der Heiland, von Neuem geboren werden. Und für uns Gläubige gilt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn Jesus sehen. Teurer Bruder und liebe Schwester, was nützt dir der Himmel? Was nützt mir der Himmel? Wenn ich meinen Heiland nicht sehen darf, den wollen wir doch zuerst sehen. In unserem Lied singen wir, im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. Den ersten, den ich sehen werde, wird Jesus sein. Ja, und ich darf den Herrn Jesus nicht sehen. Hebräer 12, 14 könnt ihr es nachlesen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn Jesus sehen. Das heißt, wenn ich jetzt bekehrt und wiedergeboren bin, dann gilt es, alles Wesen abzulegen, was nicht hineinpasst in den Himmel. Alles abzulegen, was den Augen Jesu nicht gefällt. Und da gibt es viele heimliche Bindungen. Bei jeder Evangelisation erlebe ich es, wie Menschen heimlich gebunden sind. Erst diese Tage kam ein Brief von einem Mädchen, 23 Jahre alt. Heimlich gebunden. Niemand weiß es. Ich habe sie selber gesehen, wie sie mit Freuden im Chor singt. Bei der Evangelisation wurde es ihr aufgedeckt, du bist ja heimlich gebunden. Der Herr möge uns die Augen öffnen. Gebundene, ich kann mir es nicht vorstellen, Gebundene werden nicht dabei sein, wenn der Herr Jesus kommt und die Gemeinde heimholt. Darum, teure Seele, du brauchst eine sichere Zukunft. Und heute geht's um die Gottesfrage. Die Gottesfrage steht wieder ganz neu im Raum. Und uns wird in unserer Zeit ein falsches Menschenbild vorgegaukelt und auch ein falsches Gottesbild. Das falsche Menschenbild, das wird unseren Kindern eingeprägt in der Schule. Ja, der Mensch hat einen guten Kern. Man muss den guten Kern etwas pflegen. Oh, dann wird was aus ihm. Dann wird er so ein kleiner Gott. Das ist Täuschung. Die Bibel sagt, wir sind tot in Sünden und Übertretungen. Da ist keiner, der Gutes tue. Wir mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir sind reif für die Hölle von Natur aus. Das ist die Wahrheit, das ist das wahre Menschenbild. Jeder Mensch braucht Erlösung. Jeder Mensch braucht einen Heiland, sonst geht alles daneben. Und dann haben wir heute das falsche Gottesbild. Wer die Augen öffnet, der merkt, wie tief wir schon in der Endzeit sind. Das sagt man heute ganz groß in der Ökumene. Die Juden, sie haben ihren Gott. Die Christen haben ihren Gott. Die Hindus haben ihren Gott. Und die Moslems haben auch ihren Gott. Also wir haben doch alle den gleichen Gott. Wir haben den gemeinsamen Gott. Das bisschen, was uns da noch trennt da unten, das ist nicht so schlimm. Da kommen wir auch noch drüber weg. Also die ganze Menschheit hat den gleichen Gott. Und das ist eine teuflische Verführung. Es gibt nur einen wahrhaftigen Gott. Und das ist der Gott, der sich in Jesus Christus kundgetan hat, geoffenbart hat. Ja, sagt man die Moslems, die schreien lauthals, Gott hat keinen Sohn. Und was macht die Christenheit? Jetzt wird der Heiland nahezu totgeschwiegen. Also reden wir nicht mehr viel vom Herrn Jesus, wir reden von Gott. Also wir haben den gleichen Gott. Und das ist der Betrug in unserer Endzeit, jetzt in unseren Tagen. Ich habe das in der Hitlerzeit alles mitgemacht, viel von Gott geredet. Aber der Herr Jesus war im Weg. Den wollen wir nicht haben. Und was sagt die Bibel? Wer den Sohn Gottes leugnet, hat keinen Gott. Also alle, die Gesamtekumene, dort wo Jesus Christus geleugnet wird, die haben keinen Gott. Das ist ein falscher Gott, das ist ein Götze. Nur er ist der wahrhaftige Gott, der sich kundgetan hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und das sagt uns Jesaja 45, Vers 6. Auf dass man erfahre, von der Sonne Aufgang bis zu ihrem Niedergang, dass außer mir keiner sei. Ich bin Gott, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Das ist der einzig wahrhaftige Gott und den sollten wir bekennen als Gotteskinder. Nicht, dass wir hier die Feiglinge spielen. Manche sind so stumm geworden in der Schule. So stumm am Arbeitsplatz. Welch eine Not in unserer Zeit. Und der Heiland selber sagt, wer mich nicht bekennet vor den Menschen, den werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und manche nehmen sich so schnell die Ausrede, ja, man darf die Perle nicht vor die Säue werfen. In Wirklichkeit sind sie zu feige, um den Heiland zu bekennen. Und die Offenbarung sagt uns, die Feiglinge sind alle draußen. Teure Seele, bekennst du deinen Heiland? Dort, wo du Menschen begegnest oder am Arbeitsplatz, weiß man, wes Geistes Kind du bist? Weiß man, dass du wiedergeboren bist? Weiß man, dass der Heiland in dir wohnt? Oder sind wir auch so stumme, die den Mund nicht öffnen? An jenem Tage wird der Heiland dich auch nicht bekennen vor seinem himmlischen Vater. Deshalb möchte ich euch Mut machen. Bekennt euren Heiland, wo es nur geht. Und es gibt so viele Gelegenheiten, dass man irgendwie ein Gespräch anknüpfen kann. Ich denke zum Beispiel an die ältere Generation, sind ja viele unter uns. Da wird oft vom Arzt geredet, da wird oft geredet, ja, man braucht Pillen, man braucht Tabletten, man braucht dies, man braucht jenes. Da kann man schon hinterher sagen, das sind Zeichen, es geht der ewigen Heimat entgegen. Und viele bekommen dann einen Schreck. Dann merkt man gleich, halt, die, wo einen Schreck bekommen, die haben noch keinen Heiland im Herzen. Und jetzt kann ich Ihnen vom Heiland erzählen. So gibt es viele Möglichkeiten, wo ich dann den Heiland groß machen kann. Tu es, dein Heiland erwartet es von dir. Es ist also entscheidend wichtig, dass wir uns von Gott führen und leiten lassen und ihn auch mit Freuden bekennen. Und unser Thema sagt es uns, wir haben in Jesus Christus eine sichere Zukunft. Jetzt könnte mancher sagen, ja, wie willst du das beweisen? Dann können wir sagen, nach Matthäus 28, wo der Sohn Gottes sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da haben wir das Geheimnis. Und unsere Schriftlesung lautet, er ist eingesetzt über alle Fürstentümer, über alle Gewalt, über alles, was genannt mag werden im Himmel und auf Erden. Und dasselbe gilt auch noch für die unter der Erde. Er hat das Sagen und keiner mehr. Und wenn wir eine sichere Zukunft haben möchten, dann gibt es nur einen Weg, dass wir in Jesus Christus geborgen sind. Dass wir in ihm leben, ihn bekennen und mit ihm auch durchs Leben gehen. Nur so hat man eine herrliche Zukunft. Weil der Herr Jesus ist von Gott dazu bestimmt, nicht nur, dass er alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, sondern es wird zu einer persönlichen Sache, wenn wir darüber nachdenken, dass der Herr Jesus über dich und mich das letzte Wort spricht. Der Herr Jesus ist der Einzige, das müssen wir uns merken, der Herr Jesus ist der Einzige, der überhaupt berechtigt ist, im Himmel und auf Erden, der berechtigt ist, deinen Namen einzuschreiben in das Buch des Lebens. Das kann kein Engelfürst, das kann kein Cherubim, das kann kein Seraphim. Nur Jesus ist berechtigt, deinen Namen einzuschreiben in das Buch des Lebens. Warum? Weil er dich erlöst und erkauft hat mit seinem heiligen und teuren Blut. Du bist Blut erkauft, wenn du klar bekehrt und wiedergeboren bist. Und deshalb schreibt er deinen Namen ein in das Buch des Lebens. Aber nicht nur, dass er deinen Namen einschreibt in das Buch des Lebens, sondern wir müssen auch bedenken, es gibt Platzanweisung. Ich habe heute Abend Platzanweisung bekommen. Ich komme hier rein. Und der Bruder Waldemar zeigt auf den Stuhl. Hier, das ist ein Platz, nimm Platz. Also Platzanweisung. Ich habe also Platzanweisung für heute Abend bekommen. Und wahrscheinlich ist das mein Platz für die Tage der Evangelisation hier. Aber jetzt kommt eine Platzanweisung für alle Ewigkeit. Und kein Engelfürst und kein Cherubim und kein Seraphim darf dir die Platzanweisung geben. Wir haben das ganz klar in der Heiligen Schrift, wer die Platzanweisung gibt. Und da wird der Herr Jesus zu jedem Menschen einmal sagen: Ei, du frommer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Also alle, die im Buche des Lebens stehen. Und was wird er noch sagen bei der Platzanweisung? Gehe hin, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Der Sohn Gottes gibt diese Platzanweisung, kein anderer. Er gibt dir den Bestimmungsort für alle Ewigkeit. Das muss uns klar sein. Und darum haben wir nur in ihm diese sichere Zukunft, wenn wir ganz dem Heiland gehören. Wer will sich Jesu weihen? So singen wir es in einem Lied. Und zwar völlig und ganz, nicht nur halb. Viele möchten jetzt in den schönen Tagen, wo man lebt wie der reiche Mann, viele möchten es mit dem Heiland nicht verderben. Aber mit der Welt will man es auch nicht verderben. Man sitzt da so wie zwischen zwei Schienen, wie hier bei den beiden Mikrofonen. Mit dem Heiland will ich es nicht verderben, mit der Welt will ich es auch nicht verderben. Man hat also Schlagseite hinüber zur Welt. Und das führt uns nicht zum Ziel. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ihr könnt nicht Gott und der Welt dienen. Der Heiland will uns ganz haben. Nach Geist, Seele und Leib. Dann hast du eine sichere Zukunft. Und darum brauchen wir Befreiung im Sohne Gottes. Wir finden in ihm keine sichere Zukunft, wenn wir an der Sünde festhalten, wenn wir an der Welt festhalten, wenn wir am eigenen verkehrten Wesen festhalten. So kommen wir nicht hinein in eine sichere Zukunft, sondern wir müssen alles, was uns trennt vom Heiland, was uns trennt vom lebendigen Gott, das müssen wir beseitigen. Und da steht die Sünde dazwischen. Sünde trennt uns von dem lebendigen Gott. Das sehen wir im Paradies. Sie lebten, Adam und Eva, in seliger Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kam dieses Höllengift, die Sünde. Und die Sünde hat sofort eine Trennung herbeigeführt, eine Scheidung zwischen ihnen und dem lebendigen Gott. Es war keine Gemeinschaft mehr möglich. Es kam nur noch der Richterspruch: Hinaus aus dem Paradies. Und jetzt kommt das Schlimme dazu noch. Wegen dieser einen Sünde im Paradies sind schon Milliarden Menschen gestorben. Weil die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Stellt euch vor, so schwerwiegend ist eine Sünde. Merken wir dieses Höllengift. Milliarden Menschen sind schon gestorben. Und für die Zukunft wissen wir, Milliarden Menschen werden noch sterben, wegen der Sünde im Paradies. Die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen, alle Menschen sind Sünder, sie werden alle noch sterben. Und jetzt kommt hinzu, nicht nur den leiblichen Tod, das geht oft sehr schnell, bei Gehirnschlag, Herzinfarkt, sondern ohne den Heiland geht es hinein in den ewigen Tod, in die ewige Trennung und Scheidung von Gott. Das ist das Schlimme. Die Offenbarung redet vom zweiten Tod. Und der zweite Tod, das ist der Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der zweite Tod. Das heißt für uns alle, auf jeder Sünde, ob klein oder groß, auf jeder Sünde lastet der leibliche Tod und was weitaus schlimmer ist, auch der ewige Tod. Weil jede Sünde führt uns hinein ins Gericht Gottes. Mit anderen Worten heißt das, du brauchst völlige Vergebung. Du brauchst Reinigung deines Herzens. Du brauchst ein schneeweißes Herz. Und da hat Gott uns unsere Verheißung gestellt, 1. Johannes 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und Jesaja 1, 18, diese wunderbare Aussage. Und wenn eure Sünden gleich blutrot sind, schneeweiß sollen sie werden. Und wenn sie sind wie Scharlach, also ansteckend, unheilbar, wenn sie sind wie Scharlach, wie Wolle sollen sie werden. So große Verheißungen haben wir. Deshalb hinweg mit der Schuld, hinweg mit der Sünde, hinweg, was uns trennt von dem lebendigen Gott. Dann dringen wir durch zu dieser seligen Gewissheit. Dann kann man sagen, seligstes Wissen, Jesus ist mein, wenn die Sünde weg ist. Und dann haben wir auch diese herrliche und sichere Zukunft. Aber wenn du noch Sünden hast in deinem Herzen oder an der Sünde festhältst, da gibt es ja so vielerlei Sünden. Immer wieder erleben wir es in der Seelsorge. Ich darf mal das russische Wort sagen. Viele haben Abort begangen und haben mit der Sünde noch nicht aufgeräumt. Und das russische Wort Abort ist Mord. So kann man nicht einziehen durch Tore Herrlichkeit. Das geht nicht. Ja, sagen die Männer, das hat meine Frau getan. Die werden sie einmal täuschen. Die Hauptverantwortung liegt beim Mann, nicht bei der Frau. Er muss ja seine Zustimmung geben als Familienhaupt. Er ist an erster Stelle schuld. Und darum hinweg mit der Sünde. Bekennen. Die Sünde ans Licht bringen. Aufräumen. Damit wir einziehen können durch Tore Herrlichkeit. Und so gibt es viele andere Sünden, die vielleicht niemand kennt und weiß, und doch sind sie da. Der Herr möge uns die Augen öffnen, dass wir mit allem aufräumen, was vor Gott nicht recht ist, damit wir eine sichere Zukunft haben. Dann kann kommen, was will. Dann geht's immer heimwärts bei Gottes Kindern. Und diese zwei Dinge dürfen wir wissen. Und wenn es noch so dunkel wird, zwei Dinge wissen wir ganz gewiss jetzt schon hier auf Erden. Erstens, es geht immer heimwärts bei Gottes Kindern, mal kommen, was will. Die Gewissheit haben wir. Und zweite, wir fallen immer in die Hände Gottes. Das wissen wir von der Schrift her. Es geht heimwärts und wir fallen immer in die Hände Gottes. Aber, die Unbekehrten. Oder die, die mit der Sünde nicht aufgeräumt haben. Wo geht dann die Reise hin? Wir wissen, es geht heimwärts. Aber bei den anderen geht das ins Verderben, wenn man da an irgendeiner Sünde festhält oder wenn man die Sünde ums Kreuz herumschlängelt. So kommt man nicht ans Ziel. Wer Sünden ums Kreuz herumschlängelt, der kommt immer zum Richter. Und er spricht dann das Verdammungsurteil. Der Herr Jesus möge uns die Augen öffnen heute Abend. Wenn du keine Gewissheit hast, keine Gewissheit der Gotteskindschaft, keine Gewissheit des ewigen Lebens, komm beim Zuruf nach vorne. Es sind Brüder da, die sprechen mit dir. Du darfst die Sünde unter das Kreuz legen. Und Gott nimmt die Sünde dort weg und wirft sie nach Micha 7 in die Tiefen des Meeres. Und Jesaja sagt uns gleich zweimal, Gott lässt dort sagen, und ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Ist das nicht wunderbar? Gott vergibt so gründlich können wir gar nicht vergeben. Bei uns steigt immer wieder was hoch, ja, vergeben kann ich, aber nicht vergessen. Aber Gott vergibt gründlich, als wäre die Sünde nicht geschehen. Aber wir müssen kommen, wir müssen damit aufräumen. Und wenn du jetzt im Lichte Gottes stehst und du erkennst deine Flecken, deine Runzeln, deine Sünden, dein böses Herz, dann mach dich auf und komm zum Heiland. Er vergibt dir alles, er schenkt dir ein weißes Herz und dann hast du diese sichere Zukunft, die du brauchst, wenn wir es tiefer hineinkommen in die antichristliche Zeit, wo es dann geht um das Mahlzeichen, um die Anbetung des Tieres, dass wir hier dann den festen Grund haben, den festen Grund in Jesus Christus, unserem Heiland, denn mit ihm hast du dann eine sichere Zukunft für Zeit und Ewigkeit. Gott schenke es dir aus Gnaden. Amen.